Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo, schön, dass Sie den Kompressor-Podcast hören, heute mit Massimo Majo. Disney hofft ja gerade sehr darauf, dass ihr neuer Blockbuster Mulan so richtig durch die Decke geht. Der soll am besten eigentlich alles wieder wettmachen, was dieses Corona-Jahr so an Verlusten mit sich gebracht hat. Interessanterweise wird in diesem Blockbuster ja eine chinesische Geschichte erzählt. Historisches Epos über ein chinesisches Mädchen, das sich als Junge ausgibt, um für ihre Heimat kämpfen zu dürfen. Aber vor allem aus der asiatischen Welt kommt Kritik und die wird jetzt immer lauter. Boykott Mulan heißt der entsprechende Hashtag dazu. Den hat zum Beispiel auch Joshua Wong geteilt, einer der zentralen Köpfe der Hongkonger Protestbewegung, weil die Hauptdarstellerin in dem Film, Liu Yifei, die unterstützt ganz explizit die chinesische Polizei bei den Protesten. Das ist aber tatsächlich nur ein Kritikpunkt. Ich habe unseren Korrespondenten in China, Steffen Wurzel, gefragt, was denn noch alles hinter diesem Boykottaufruf steckt.
Genau, da steckt also eine ganze Menge drin. Man muss sagen, Joshua Wong, der ja auch bei uns sehr bekannte Demokratieaktivist aus Hongkong, der ist ja nicht nur aktiv in Bezug auf die Politik in Hongkong, dass er sagt, wir wollen da mehr Demokratie und weniger Einmischung durch China, sondern er ist inzwischen umgeschwenkt auf eine ganz konsequent anti-staatschinesische Linie. Also alles, was irgendwie gegen die Kommunistische Partei Chinas geht, da springt er sozusagen auf und fordert deswegen auch den Boykott, weil dieser Film Mulan ja nicht nur im Norden von China spielt, als Geschichte, als Handlung, sondern er wurde dort auch gedreht, genauer gesagt in Xinjiang. Dieser Landesteil Xinjiang ist ja ungefähr viermal so groß wie Deutschland, also ein Riesenteil Chinas, der vor allem bekannt geworden ist in den letzten Jahren dadurch, dass dort der chinesische Staat massiv vorgeht gegen die uigurische Minderheit. Das ist eine Volksgruppe der Uiguren, die vor allem muslimischen Glaubens sind und die zum Teil, ja, man kann sagen, eingesperrt werden in Internierungscamps. Menschenrechtsaktivisten sagen, dass rund 1 Million Menschen in Xinjiang ohne Anklage, ohne Urteil, einfach weil sie muslimischen Glaubens sind, weil sie uigurische Minderheiten angehören, interniert, eingesperrt werden. Die chinesische Staatsführung spricht da von Berufsbildungszentren, ein wahnsinniger Euphemismus. Und das ist eben auch ein Grund dafür, dass da heftige Kritik kommt, dass also dort gedreht wurde, wo der chinesische Staat massiv die Menschenrechte verletzt und die Menschen dort unterdrückt zum großen Teil. Weil es natürlich klar ist, wenn ein Hollywood-Film in so einem Staat wie China gedreht wird, müssen die Behörden da mitspielen. Und natürlich lief das eben, also man kann sagen, hat da Disney zusammengearbeitet mit der kommunistischen Staatsführung in China.
Das sieht man auch im Abspann des Films. Konkret den Sicherheitsbehörden wird da gedankt aus der Region Xinjiang. Aber wie ist es einzuordnen? Was sind das genau für Behörden, denen da gedankt wird? Und was für eine Rolle haben die gespielt bei dem Dreh?
Genau, das ist wirklich sehr interessant, dass in den letzten Wochen, auch bevor der Film online ging, schon viele Menschenrechtsexperten gesagt haben, oh, dieser Film, das ist ein Skandal, weil die Disney-Produzenten zusammengearbeitet haben mit den Behörden. Und dass jetzt im Abspann wirklich explizit 4 verschiedenen offiziellen Propagandabüros der kommunistischen Führung in Xinjiang gedankt wird, außerdem noch dem Büro für Staatssicherheit in der Stadt Turpan, das ist eine der besonders von diesen Menschenrechtsverletzungen betroffenen Städte, sagen Aktivisten, das ist eben aus Sicht vieler ein Riesenskandal. Also zum Beispiel die amerikanische Zeitung Washington Post, die sagt wirklich, das ist ein Skandal. Und da kommt eben ganz viel zusammen. Da kommt sozusagen zusammen der Hass auf die chinesische Führung bei vielen Aktivisten und dann eben die Empörung darüber, dass ein ja reicher, erfolgreicher, traditionsbewusster, einflussreicher Konzern wie Disney, eben der, man kann sagen, der berühmteste, bekannteste, einflussreichste Unterhaltungskonzern der Welt, eben zusammenarbeitet mit diesen ja Propagandabüros, Staatssicherheitsbüros da oben in Xinjiang, die eben absolut, das kann ich auch so aus meinem Erfahrungsschatz sozusagen bestätigen, die da eben mitverantwortlich für sind, für die Menschenrechtsverletzungen.
Sie haben schon angedeutet, dass man eigentlich sagen kann, Disney hat da mit den Behörden zusammengearbeitet. Und das ist ja auch ganz interessant, dass der Disney-Blockbuster des Jahres eine chinesische Geschichte erzählt. Wahrscheinlich wird es von offizieller Seite in China sehr gerne gesehen, oder?
Na klar, also die ganzen Protest- und Boykottaufrufe, die werden ignoriert von der chinesischen Staatspresse. Das geht hier unter, auch dank der Internetzensur oder aufgrund der Internetzensur spielt das hier wirklich keine Rolle. Das ist wirklich eine Geschichte, die sich außerhalb Chinas abspielt, wenn man mal von Hongkong absieht. wo es ja noch freies Internet gibt. Und es ist eben so, dass man hier wirklich stolz drauf ist, dass diese Geschichte zum einen von Disney verfilmt wurde, was durchaus als chinesische Geschichte gesehen wird, asiatisch-chinesisch. Und das Zweite ist eben, dass eben auch in China gedreht wurde, da in Xinjiang. Das ist ein Riesenerfolg für die Propagandaabteilungen der chinesischen Staats- und Parteiführung. Also hier wird das Ganze, dieser Film, sehr positiv gesehen.
Und kann man das Ganze dann auch allgemein als ein Zeichen dafür sehen, dass China einen größeren Einfluss bekommt in Hollywood?
Also diese Zeichen gibt es schon seit vielen Jahren und da gibt es auch schon viele Warnungen. Das ist nochmal ein besonderer Beleg dafür, so würde ich das sagen. Also der Hollywood oder der Einfluss Chinas in Hollywood nimmt auf vielen Bereichen zu. Zum einen natürlich die Einnahmen aus China für Blockbuster, für Hollywood-Produktionen werden immer wichtiger. Also die Zahl der Kinos in China ist in den vergangenen 15, 20 Jahren exponentiell gestiegen. Da geht es dann nicht nur um die Umsätze oder um die gebauten Kinos, sondern es bleibt eben auch sehr viel hängen. Also es bleibt wirklich sehr viel an Einnahmen hängen. Man verdient ja sehr viel im Kinobereich. Hollywood schaut natürlich auch zunehmend, was funktioniert in China, wenn es um Inhalte geht, wenn es um Stars geht. Also es ist kein Zufall, dass in immer mehr großen Hollywood-Blockbustern auch chinesische Schauspielerinnen, Schauspieler auftreten, um eben, das wird gemacht, um eben hier die Attraktivität gegenüber dem chinesischen Publikum zu erhöhen. Und das ist ja was sehr Harmloses oder was absolut in Ordnung ist. Was eben vielen sauer aufstößt, ist die Tatsache, dass inhaltlich eben auch sehr viel sich tut in Bezug auf kritische Themen, die sich irgendwie richten, weiß nicht, gesellschaftskritisch, die überhaupt politisch ausgerichtet sind, bei den Themen Überwachung, Bürgerrechte, Zivilgesellschaft, aufmüpfig sein gegenüber Diktaturen. Alle solche Themen werden in China von der Staatszensur nicht zugelassen. Das heißt, die fallen unter den Tisch. Und da kann man natürlich dann sagen, je mehr China Einfluss hat in Hollywood, desto weniger solche gesellschaftskritischen Themen tauchen auf. Das ist durchaus auch belegbar. Und vielleicht noch als Letztes auch die Finanzierung durch China, also die Finanzierung von Hollywood-Projekten durch chinesische Investoren hat massiv zugelegt in den letzten Jahren. Das beste Beispiel dafür ist Tencent. Das ist der große Online-Konzern und Computerspiele-Konzern in China, der eben auch milliardenschwer investiert ist in Hollywood und der natürlich da auch so ein bisschen dann Kritiker sagen, bei den Inhalten mit reinreden.
Wie hätte sich die Popkultur in Deutschland wohl entwickelt, wenn nicht über Jahrzehnte tausende US-Soldaten hier stationiert gewesen wären? Soul, Funk, Hip-Hop, das sind lauter Sounds, die zum ersten Mal im Kontext der US-Truppen hier in Deutschland zu hören waren, in den entsprechenden Clubs und in den entsprechenden Radiosendern. Und wie groß dieser Einfluss tatsächlich war und wie er bis heute wirkt, das hören Sie ganz neu hier im Kompressor-Podcast.